Und eine von diesen vier Persönlichkeiten, die den Deutschen Medienpreis in diesem Jahr bekommen sollen, in der nächsten Woche, ist eben Dr. Mitri Raheb für sein Werk in Bethlehem. Und nun hat sich etwas ergeben, das uns, wie gesagt, sehr irritiert hat, weil seit einigen Wochen es so etwas gibt wie eine Verleumdungskampagne gegen Dr. Raheb. Er wird nämlich als Antisemit bezeichnet und der Laudator, Bundespräsident in Ruhe, AD Roman Herzog, der die Laudatio halten soll, wird aufgefordert, diese Laudatio nicht zu halten. Damit haben wir uns gestern im Vorstand und in der Mitgliederversammlung des Jerusalem-Vereins befasst und haben dazu eine einstimmig übrigens in der Mitgliederversammlung beschlossen, eine Stellungnahme beschlossen, die ich Ihnen hier gerne zur Kenntnis geben möchte. Im Zusammenhang mit der Verleihung des Deutschen Medienpreises 2012 an den Pfarrer Dr. Mitri Raheb aus Bethlehem und dem 160. Jahresfest des Jerusalem-Vereins im Berliner Missionswerk erreichten uns kritische Stimmen. Sie gipfeln in dem Vorwurf, wir hätten mit Mitri Raheb einen Antisemiten als Festgast zu unserem 160. Jubiläum eingeladen. Wir haben Mitri Raheb mit großer Freude und voller Absicht eingeladen. Er steht uns nah. Wir kennen ihn seit Jahren aus vielfältigen Begegnungen, Gesprächen und als Partner bei gemeinsamen Projekten, als geschätzten Referenten bei Kirchentagen und Veranstaltungen aller Art. Dr. Mitri Raheb arbeitet in der bedrängenden Besatzungssituation, der er mit seinen Landsleuten unterworfen ist, am Aufbau der Gesellschaft mit. Er schafft Stätten der Begegnung, Arbeitsplätze und Ausbildungseinrichtungen, also Räume der Hoffnung. Er ermutigt nicht nur palästinensische Christen zum Bleiben in der Heimat, er setzt sich für Alternativen zur Resignation und Gewalt ein, für eine Kultur des konstruktiven Dialogs mit den israelischen Nachbarn, also für das Recht eines Lebens in Fülle für alle, auf der Basis von Menschenwürde und Menschenrecht. Dr. Raheb hat niemals das Existenzrecht des Staates Israels bestritten, niemals hat er eine extremistische politische Agenda verfolgt, niemals hat er antisemitische Aussagen getätigt. Keiner dieser Vorwürfe ist aus den Schriften Rahebs zu belegen. Wir haben ihn als Präsidenten der Synode der in Jerusalem beheimateten evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land um seinen Beitrag zu unserer Veranstaltung gebeten. Er vertritt eine Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes, die ihre Wurzeln in der 160-jährigen Arbeit des Jerusalem-Vereins hat, vom Verein von Anfang an begleitet wurde und der evangelischen Kirche in Deutschland durch Kirchenverträge verbunden ist. Wir wollen hören, wie er das Wort Gottes auslegt und was er uns zu den jüngsten Entwicklungen in der arabischen Welt und über ihre Auswirkungen auf die israelisch-palästinensischen Beziehungen und die lokalen christlichen Gemeinden sagen kann. Soweit der einstimmige Beschluss der Mitgliederversammlung vom gestrigen Abend. Und nun, lieber Mitri, sind wir ganz gespannt, was du zu diesem Thema über die arabischen Revolutionen aus christlicher Perspektive auch wirklich beizutragen hast. Ich freue mich, dass du da bist und nun hast du das Wort.
Ja, ich freue mich sehr, wieder hier unter Ihnen zu sein. Ich fühle mich hier wie zu Hause und es ist wirklich gut, unter Freunden zu sein und dass wir auch diesen Nachmittag gemeinsam verbringen. Und also ich glaube, die Solidarität, die in den letzten Tagen auch sichtbar geworden ist, bedeutet mir persönlich auch sehr viel, dass wir durch dick und dünn eigentlich zusammenhalten. Ich beginne mit drei kurze Vorbemerkungen, bevor ich zum Thema komme. Hans-Jürgen hat gesagt, damals 1860, als als der Jerusalemsverein, also vor 160 Jahren, als der Jerusalemsverein gegründet wurde, hat ein Brief 3 Wochen gebraucht von Berlin nach Bethlehem. Heute dauert es 3 Monate. Also, die zweite Vorbemerkung, ich muss hier die Technik kurz irgendwie in Ordnung bringen, weil alles, was ich sage, seit 25 Jahren wird festgehalten, damit Leute, die mich irgendwie zitieren wollen, auch richtig zitieren. Also. Und das dritte, das Thema ist eigentlich ein spannendes Thema. Ich bin eigentlich hierher aus Beirut gekommen. Wir hatten dort in Beirut eine Tagung genau zu diesem Thema gehabt, mit Vertretern aller protestantischen Kirchen im Nahen Osten. Und da habe ich auch dort den Hauptvortrag gehalten. Und also daraus würde ich heute Nachmittag was sagen. Und das Zweite ist auch, dass eigentlich letzte Woche kam ein neues Buch auf Arabisch von mir genau zu diesem Thema, der arabische Frühling und die Christen im Nahen Osten. Das ist übrigens das, auf Arabisch natürlich, aber das ist das erste Buch, was in Palästina erscheint, was man in 2 Wochen gleich auf iPad und iPhone runterladen kann. Also das ist auch, damit solche Bücher auch in Syrien und Ägypten und Irak und so ohne Probleme gelangen können. Also das ist nur vorweg. Ich komme jetzt zum eigentlichen Thema. Und die arabischen Revolutionen, um wirklich zu verstehen, was im letzten Jahr im arabischen Welt alles los war, muss man vor 160 Jahren beginnen. Da sind wir genau beim Thema. Also Sie müssen sich heute Nachmittag sowas vorstellen, dass der junge Strauß damals, der den Jerusalemsverein gegründet hat, wenn er leben würde, was hat er in diesen 116 Jahren eigentlich erlebt? Und das sind vor allem 10 Stationen, die in den letzten 160 Jahren im Nahen Osten stattgefunden haben, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Und die möchte ich, also diese 10 Stationen, kurz schnell durch einen Schnelldurchlauf machen, und dann komme ich, was das eigentlich für die Christen im Nahen Osten bedeutet. Erstens, 1860, der ganze Nahen Osten war noch eigentlich Osmanisches Reich. Das heißt also, die ersten Missionare damals sind eben ins Osmanische Reich gefahren, und das war gerade fast im gleichen Jahr, wurden die Protestanten anerkannt als eine Konfession von den Osmanen in Palästina. Und die Christen damals, vor allem die protestantischen Christen, begannen eigentlich einen arabischen Nationalismus zu entwickeln, der besagt hat, dass eigentlich, also Araber sind etwas anderes als Osmanen, und im damaligen halt Verständnis bräuchten sie halt ihr eigenes Territorium. Und 1860, also kurz danach, also als der Jerusalemsverein die Station Bethlehem eröffnet hatte, damals hat eigentlich ein Massaker in Libanon stattgefunden. Damals haben die Drusen Hunderttausenden von Christen ermordet. Und es ist interessant eigentlich damals, wie die Christen darauf reagiert haben. Sie haben nicht so voller Wut oder voller Angst reagiert, sondern sie haben eben gesagt, wir arabische und also arabische, christliche und muslimische Araber, wir müssen gemeinsam trotz allem an einer Vision arbeiten. Und Das ist also eine gemeinsame Vision zu entwickeln, war eigentlich, was die Christen damals im Sinne hatten. Darauf werde ich noch zurückkommen. Das ist also die erste Station. Die Araber damals haben sehr hart gearbeitet und gekämpft gegen die Osmanen. Dann kam der Erste Weltkrieg. Und was geschah? Alle Versprechungen der Europäer damals wurden nicht eingelöst. Das heißt, die Engländer und die Franzosen haben sich den Nahen Osten geteilt. Und das letzte Stückchen hat dann Balfour an Rothschild als nationale Heimstätte für die Juden verheißen. Und eigentlich, wenn man, und ich lese im Moment, ich bin Historiker, ich gehe jetzt im Moment und lese diese Texte, die die Christen damals geschrieben haben, sie haben sich total also verlassen gefühlt. Das war für sie ein Verrat. In der Neuen Zürcher Zeitung 1914 schrieb ein armenischer Zögling, hieß es damals, von Schneller, einen Brief. Er konnte sich nicht vorstellen, damals, wie Deutschland eigentlich sich mit den Türken hat vereinen lassen, die doch die Armenier sozusagen massakriert haben. War ein Verrat für diesen Armenier. Oder wenn man liest, wie die Christen eigentlich, gerade auch die Protestanten von England, so enttäuscht waren. Das heißt, sie haben gesehen, die Europäer kamen und haben denen Freiheit verkündigt. Aber letzten Endes, worauf es hinauslief, war politische Interessen, die gerade nicht den Interessen der Einheimischen zugute kamen. Große Enttäuschung. Das war die zweite Station. Und dann kam die dritte Station. 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, auch da haben die Palästinenser, aber auch die arabischen Länder das Gefühl gehabt, sie wurden nochmal verraten und diesmal auch theologisch. Wenn man die Bücher liest, was damals Christen Pfarrer geschrieben haben nach 1948, für sie brach eine Welt zusammen. Sie konnten das überhaupt nicht verstehen, was damals eigentlich los war. Und dann kommen wir zu der vierten Station, nämlich die Revolutionen, die arabischen Revolutionen. Also Gaddafi ist an der Macht gekommen, viele andere Herrscher. Und die haben natürlich Unabhängigkeit, ihre Völker verkündigt, Unabhängigkeit vom Westen, Sozialismus, sie wollten den Völkern ihre Würde zurückgeben. Und was kam? Die Länder wurden ruiniert von diesen Herrschern. Es entstanden Sicherheitsstaaten. Es war interessant, jetzt, als ich mit ein paar Büchern zum Thema durch ein arabisches Land gefahren bin, wurde ich am Zoll festgehalten. Ich dachte, ich habe gar nichts. Nein, sie haben was, sie haben Bücher. Bücher ist das Schlimmste, was man haben kann. Und als er gesehen hat, dieser Beamte, der Titel, wurde ich zum Verhör gebracht für eine halbe Stunde. Und er wollte also wirklich wissen, was ich mit der Revolution zu tun habe. Aber das ist eigentlich, was aus dieser ganzen Generation entstanden ist, sind Sicherheitsstaaten. Staaten, die eigentlich also sozusagen mit Etikett Sicherheit ihre Völker in Joch gehalten haben. Und auch durch diese großen Revolutionäre damals entstand auch eine große Korruption. Die Frau von Ex Er führte 30% der Wirtschaft des Landes und der Bruder von Y hat genauso. Das ist eigentlich, was den meisten arabischen Ländern in den letzten 40 Jahren doch geprägt hat. Leute in meiner Generation haben nichts anderes erlebt als das. Das auf arabischer Seite und israelische Besatzung auf israelischer Seite. Und dann kam die fünfte Station, nämlich Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, wurde der Öl als Waffe, Sie können sich noch daran erinnern, ja, 73 im Krieg wurde zum ersten Mal Öl als Waffe benutzt. Und in diesem Jahr hat eigentlich, oder in dieser Station, hat eine ganz wichtige und wesentliche Machtverschiebung im Nahen Osten stattgefunden. Bis dahin, seit 3000 vor Christus, lag eigentlich das Zentrum des Nahen Ostens im sogenannten fruchtbaren Halbmond, also zwischen dem Nil und dem Euphrat. Ja, das ist. Mit dem Petrodollar hat eine Verschiebung stattgefunden und das heißt, die ganze Region ist Richtung Saudi-Arabien und die Golfregion, Iran, gerückt. Aber was da in dieser Situation geschehen ist, ist etwas noch wichtiger als eigentlich der Öl. Denn mit Öl und mit Petrodollar kam auch eine Wüstenkultur. Ich war vor 3 Wochen in einer dieser Länder im Golf und es gab so einen Sandsturm. Und natürlich, alle Frauen haben schnell ihr Tuch runtergesetzt, damit man nicht den Sand zwischen den Zähnen bekommt. Eigentlich eine Wüstenerscheinung, das macht Sinn dort. Also ich habe mir gewünscht, dass ich dort sowas hätte. Aber das wurde plötzlich importiert als ein religiöser Erscheinung. Das heißt, mit der Petrodollar wurde eigentlich eine Wüstenkultur, ich würde es nicht Islam nennen, weil ich glaube nicht, dass das deckungsgleich mit Islam ist, aber es ist eine Wüstenkultur, die plötzlich sozusagen den Halbmond, den fruchtbaren Halbmond bewältigt hatte. Und diese Petrodollar hat natürlich die Szene im Nahen Osten total verändert. Als ich geboren bin in Bethlehem, wir hatten, glaube ich, damals nur 3 verschleierte Frauen in Bethlehem. Die kamen aus Hebron, jeder wusste, die waren nicht Bethlehemiten sogar. Heute vielleicht 60% auf der Straße in Bethlehem tragen ein Tuch oder ein Schleier. Hat mit dieser Wüstenkultur was zu tun. Aber auch das Gleiche gilt für Moscheenbau. Denn dieser Petrodollar wurde benutzt, nicht um Fabriken zu gründen, sondern Moscheen. Also das war die fünfte Station. Ich komme zur sechsten Station. 1979, die Islamische Revolution in Iran damals. Eigentlich, was jetzt in der arabischen Welt geschieht, an Revolution, das heißt, man hat eine Diktatur entmachtet und eine islamische Form an die Macht gebracht, das hat in Iran 1979. Übrigens, die Perser waren immer vor der Araber in allem. Ist wirklich so. Das heißt, diese, was wir heute im arabischen Welt erleben, hat Iran 1979 als erstes Land des Nahen Ostens erlebt. Und auch die haben Öl und auch die haben geglaubt, die islamische Revolution zu exportieren in den gesamten arabischen Raum. Das war also die sechste Station. Und kam die siebte Station. Und für mich, das ist vielleicht die wichtigste Station, 1982. Nicht der Libanonkrieg. Sie haben das vielleicht vermutet. Das ist eigentlich die einzige Revolution, die keinen Halt gemacht hat im Nahen Osten. 1982, Sie können sich vielleicht daran erinnern, ich war noch an der Uni. Das war mehr oder weniger das Jahr, wo die Menschen von diesen alten Schreibmaschinen zum Computer gingen. Das heißt, das ist diese elektronische Revolution. Und die war nicht wichtig, dass man sozusagen seine alte Schreibmaschine losgeworden ist, sondern die hat das ganze Leben geprägt. Und es ist eigentlich diese Revolution, die im Nahen Osten eben keinen Halt gemacht hat. Es gibt so, die UNO hat eine Untersuchung gemacht über vielen Staaten der Welt und man merkt, wenn man so das liest, die arabische Welt war mit den Entwicklungsländern fast so, lief parallel, war nicht schlecht in den 70er Jahren und dann 82 merkt man, die arabische Welt fiel nach unten, schlimmer als Afrika. Also Afrika, die Entwicklung war besser nach 82 als in der arabischen Welt. Und das heißt, was da geschehen ist, ist eigentlich ein Kontext, weil wir das nicht mitbekommen haben. Die Leute waren mit was anderes beschäftigt, mit Religion und mit Politik und mit Israel und was weiß ich was. Entstand ein Kontext, wo die Analphabetenrate heute in der arabischen Welt beträgt 36,8%. Mit all dem Öl und all dem Reichtum 36,8%. Wie ist die Analphabetenrate weltweit? 18. Stellen Sie sich vor, es ist genau das Doppelte in der arabischen Welt. Und es entstand ein Kontext, weil wir diese Revolution haben nicht mitmachen können, entstand eine Situation, wo wir die höchste auch Arbeitslosenquote weltweit haben. Ist nicht Afrika, ist in der arabischen Welt. Und bis zum Jahre 2020, also in 8 Jahren, muss die arabische Welt 50 Millionen neue Arbeitsstellen schaffen. Stellen Sie sich vor, 50 Millionen neue Arbeitsstellen. Wie soll man das bewerkstelligen? Das ist die Frage. Und ich würde sagen, die Christen haben auch geschlafen, also in der Zeit. Also was die Schulen im 19. Jahrhundert waren, die das Land sozusagen entwickelt haben, die Christen konnten sich nichts überlegen, wie sie eigentlich auf diese Entwicklung Einfluss nehmen können, wie im 19. Jahrhundert. Eine Schule da, eine Schule dort, es bringt nicht in diesem großen Zusammenhang. Da haben wir was verpasst. Und dann kommt also die achte Station, 1991. Sie würden natürlich gleich an den Krieg wahrscheinlich, Irak, den ersten Irakkrieg denken. Meine ich nicht. 1991, zum ersten Mal gab es eine CNN-Direktübertragung. Und das heißt eigentlich Globalisierung. Das heißt, es entstand ein neuer Kontext im Nahen Osten, wo junge Leute, wie ich damals und vielleicht heute noch, also so diese Remote Control vom Fernseher habe und ich kann bei uns zu Hause 1000 Fernsehstationen, die ich abrufen kann. Die meisten bedeuten überhaupt gar nichts, aber es sind 1000. Und mit dieser Globalisierung geschah eigentlich etwas ganz, ganz Gefährliches. Denn es entstand eine junge Generation im Nahen Osten, die, wenn sie mit diesem Fernsehbedienungsapparat spielen, Sie können nur zwei Sorten an Programmen finden. Entweder islamische Prediger, die solche Bärte haben und meistens einen dicken Bauch und die predigen. Oder so halbnackte Frauen, die modernen Tanz, aber auf Arabisch machen. Und diese Polarisierung, damit fertig zu werden, ist nicht ganz einfach. Wie soll man sich da entscheiden als junger Mann oder junge Frau? Da wird man eigentlich verrückt. Das Interessante eigentlich, dass beide Fernsehstationen, also beide Sorten, werden oder gehören der Saudis. Beides. Hochinteressant. Was aber eigentlich, was diese Revolution, diese Globalisierung bedeutet, eigentlich ist, dass die Erwartung der jungen Menschen steigt. Die Leute gucken sich so amerikanische Fernsehserien, Dynasty oder was weiß ich, was es heute gibt. Und die sehen all diese Möglichkeiten, die ihnen da im Fernsehen vorgeführt werden. Und die wollen das. Ich kann mich erinnern, bei uns im Kulturzentrum, ein Abend hat, wir sind seit 16 Jahren, besteht unser Zentrum, aber ein Abend hat einen Rekordschalte gehabt. Über 2200 junge Leute haben unser Zentrum gestürmt. Leute, die unser Zentrum kennen, wir haben ja dieses Tor, altes Tor des Jerusalemsverein aus dem 19. Jahrhundert, der ist wirklich schwer. Und die wollten den stürmen, um reinzukommen. Nicht um mich zu hören natürlich, also, sondern einen Film zu schauen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, also du musst diesen Film mal sehen. Was ist dieser Film? Und dieser Film ist ein ägyptischer Film, heißt Umar wa Salma. Was ist dieser Umar wa Salma Film? Eigentlich, das ist dieser junge Mann, der sieht etwas sexy aus, ein Ägypter. Aber er hat alles, wovon die jungen Leute träumen. BMW X5, den letzten iPad, iPhone, der hat viele Freundinnen und der kann sie so wechseln wie seine Wäsche. Also alles, wovon eigentlich diese jungen Leute träumen, hat dieser Umar. Aber die Jugendlichen haben das nicht. Aber diese Globalisierung gibt ihnen den Eindruck, sie könnten es haben. Und das heißt, wenn sie es nicht wirklich haben können, und das heißt emigrieren, dann müssen sie auch in sich hineingehen und sozusagen eine religiöse Emigration nach innen erleben. Das heißt, sie finden das alles furchtbar. Dann komme ich zur neunten Station. Und die ist auch wichtig. Die neunte Station ist praktisch die Schrumpfung des christlichen Abendlandes. Das muss man schon sehen. Das heißt, der Europa wurde säkular, Menschen veraltert, gerade die in die Kirche gehen, eine Finanzkrise. Und das eigentlich bedeutet, der christliche Abendland schrumpft. Aber es schrumpft zu einer Zeit, wo eigentlich der Öl immer noch sprudelt und wo dort noch sehr viel Geld vorhanden ist. Das ist, man nennt das Ungleichzeitigkeit des Bewusstseins oder der Entwicklung. Eben Sachen entwickeln sich anders. Das hat natürlich Konsequenzen für unsere Region, weil auch der christliche sozusagen Einfluss im Nahen Osten geht zurück. Wir sehen das auch bei der Finanzen. Und ich glaube, das ist eigentlich, was letzten Endes zu der 10. Station geführt hat, nämlich der arabische Frühling. Also all diese Stationen, wenn man die zusammen betrachtet, die haben so viel Druck auf die Region gehabt, dass letzten Endes die Region explodiert hat. Und das nennt man arabische Revolution. Vielleicht bei dieser 10. Station kurz zum Begriff arabischer Frühling. Ich finde es gut, dass man ihn hier nicht benutzt, aber der wird so oft benutzt. Eigentlich, das, als erstes hat ein christlicher Libanese diesen Begriff. Und zwar nicht im Zusammenhang dieser Revolution, sondern hat das vor über 6-7 Jahren gesagt. Er glaubt daran, dass eines Tages der Frühling auch im arabischen Raum bricht. Er meinte das positiv und das hat man. Aber natürlich, arabischer Frühling erinnert natürlich auch an den Prager Frühling, der nicht von unbedingt, also lange Dauer war. Aber eben Frühling ist ein umstrittener Begriff. Und wenn man betrachtet, wie eigentlich Christen sich zu diesem Frühling verhalten haben, im Nahen Osten, fand ich sehr interessant. Man findet Christen, die total dafür sind und total dagegen und alles, was dazwischen ist. Das heißt, die Christen des Nahen Ostens, was diese Frühling anbelangt, haben unterschiedliche Meinungen. Also die einen verteufeln den und die anderen denken, jetzt bricht also der Heil. Und öfters, die Stellung hängt zum Beispiel von der Position. Zum Beispiel, Leute auf der Straße, Christen, stehen normalerweise dieser Frühling positiver gegenüber als Hierarchien. Also Kirchenoberhäupter im Nahen Osten mögen das überhaupt nicht. Es hängt auch manchmal vom Ort ab. In Ägypten zum Beispiel, die Christen betrachten das viel positiver als in Syrien. Oder ein syrischer Christ in Hermannsburg, es gibt nämlich eins dort, der findet gut, was in Syrien geschieht, während die Christen, die in Syrien leben, finden das schlecht. Hängt vom Ort. Und es hängt auch öfters von der Revolution ab. Es war interessant, ich habe einen Kirchenoberhäupter jetzt in Libanon zugehört. Also eigentlich bis zum Letzt hat er fast an Mubarak gehangen. Aber letzte Woche, als er geredet hat, da habe ich gedacht, er war es, der Mubarak also beiseite geschoben hat. Es hängt eben vieles davon ab, ob man jene Sachen vor der Revolution sagt, innerhalb der Revolution oder nach der Revolution. Das macht einen großen Unterschied aus. Das heißt auch die Zeitspanne. Das sind also die 10 Stationen, die uns eigentlich zu diesem Augenblick gebracht haben. Und die Frage ist nun, was bedeutet das für die Christen? Und da habe ich auch 10 Punkte. Ich mache das für Sie einfach. Also auch 10 Punkte. Die arabischen Revolutionen bedeuten für die Christen eine ganz große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob wir dieser Herausforderung eigentlich gewachsen sind. Aber gleichzeitig muss man sagen, die arabischen Revolutionen bringen sich mit sich auch unendliche Möglichkeiten und Chancen. Das heißt, man muss das Dialektik verstehen. Als jemand, der in Deutschland studiert hat, kann man nur dialektisch denken. Das ist einfach so. Also, was bedeutet das eigentlich für die Christen und welche Rolle haben wir da zu spielen? Und diese 10 Punkte, Sie können das parallel zu den ersten 10 Punkten sehen eigentlich. Also der erste Punkt. Je älter ich werde, desto skeptischer werde ich über diese Ankündigungen von Demokratie, die vom Westen kommen. Ich weiß nicht, ob das Weisheit oder Torheit ist, aber so ist es bei mir. Ich erinnere mich eben sehr an das, was damals um den Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Wie die Europäer, die Araber damals Unabhängigkeit versprochen haben und letzten Endes haben sie Realpolitik gehandelt. Und ich habe den Eindruck, das ist genauso. Also man hat uns ermutigt, also demokratische Strukturen zu entwickeln und dies und jenes und so. Und plötzlich, wo die Islamisten an die Macht kommen, hat die USA überhaupt kein Problem, sich mit den Islamisten ein Bett zu teilen. Warum? Weil öfters es gibt eine Kluft zwischen den Werten, die man predigt, und die Realpolitik, die die Staaten tun. Und deshalb als Christ sage ich unseren Menschen, also bitte nicht nochmal in die gleiche Falle fallen. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Staaten, die Demokratien verheißen und verkündigen, eigentlich ihre Politik ist nicht an diesen Werten und wird nicht von diesen Werten abgeleitet. Und ich glaube, da muss man wirklich, ich glaube, das ist Ihre Aufgabe, darüber mehr wirklich nachzudenken. Zum Beispiel, ich sollte eingeladen werden, über dieses Thema, aber ohne Christen, in einem deutsch-arabischen Kreis zu reden. Man fand alles toll, nur nicht, dass ich Saudi-Arabien etwas kritisiere. Weil natürlich Saudi-Arabien fördert mit Geld diese deutsche Organisation. Das heißt, aber diese Organisation redet also in ihren Schriften ständig von Demokratie und so. Also, als erstes gilt für mich, Christen des Nahen Ostens bitte nicht in diese Falle hineinfallen. Denn letzten Endes die Europäer wollen euch fallen lassen, wenn es um ihre Interessen geht. Öl ist wichtiger letzten Endes als Menschenrechte. So findet man das leider heute. Aber genauso zu diesem Punkt, umso wichtiger ist es, dass wir als Christen immer wieder diesen Menschen sozusagen ihrem Gewissen, also sozusagen ein Spiegel davor stellen und sagen, also wo bleiben die Werte? Als Christen dürfen wir die Werte nicht preisgeben, egal wie hoch der Preis ist. Das ist für mich die erste Devise. Das zweite, wenn ich jetzt betrachte, was im Nahen Osten geschieht, sehe ich eine ganz große Gefahr der Balkanisierung. Balkanisierung heißt, der Nahost, der wird zerstückelt. Also wir hatten einen Sudan, jetzt gibt es zwei. Ich weiß nicht, wie der Südsudan heißt, aber es gab einen Irak. Im Moment wird draus drei Irake gemacht. Es gab ein Libyen, jetzt gibt jede Sippe hat einen Teil von Libyen für sich. Ägypten, ich war mit einem Stratege aus England vor ein paar Tagen zusammen und er sagte mir, es planen Leute in England, Ägypten in zwei zu teilen. Die wollen den Christen gerne einen Staat in Ägypten. Die sind zerstritten, soll das in Oberägypten sein oder soll das in der Sinai sein. Also das heißt, wir hatten so, ich glaube, 21, 22 Staaten. Am Ende dieser Revolutionen werden es wahrscheinlich 40 haben. Naja, wir haben mehr Stimmen bei der UNO dann, aber Und natürlich mit dieser Zerstückelung des Nahen Osten geschieht eine Schwächung des Staates. Das merkt man ja in Ägypten. Heute ist es gefährlich, manchmal für eine Frau auf der Straße zu laufen. Ich hatte mit meiner Schwester, die war vor einem Monat dort, also die musste sozusagen eskortiert werden. Das ist gefährlich. Und eben, wenn der Staat schwacher wird, entstehen regionale Kriege. Das findet man in mehreren arabischen Staaten. Und ich glaube, für uns als Christen gerade ist es wichtig, dass wir uns an diesen alten evangelischen Väter im Nahen Osten erinnern, die nach dem Massaker gerade nicht gesagt haben, oh, lasst uns als Christen einen eigenen Staat haben, so haben eine große Vision entwickelt für die Region. Denn was im Moment fehlt in all diesen Revolutionen, ist die Vision. Und eine Revolution, die ohne Vision ausgetragen wird, ist gefährlich. Und ich glaube, Christen haben vielleicht wirklich die besten Möglichkeiten, diese große Vision für diesen Raum wirklich zu entwickeln. Das hat für mich mit der Vision von Jerusalem was zu tun. Jerusalem am Pfingsten. Da haben die ersten Christen damals auch diese große Vision für die Region entwickelt, wo unterschiedliche Identitäten, aber die Kommunikation hat funktioniert. Und ich glaube, so eine Vision braucht die Region und ich glaube, als Christen müssen wir uns da gerade einschalten. Drittens, ohne dass die Palästina-Frage gelöst wird, hat die ganze Zukunft keine Region, keine Zukunft. Denn diese Palästina-Frage wird immer wieder diese ganze Region nach unten bringen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir Christen nicht die Hoffnung aufgeben, dass dieses Problem gelöst werden kann, ja, gelöst werden muss. Viertens, Christen müssen im Bereich Kultur viel mehr investieren, weil ich glaube, die wichtigste Frage für die Zukunft der Region die sein wird, was für eine Kultur wird in dem Land dort und in der Region herrschen, was für ein Geist. Ist diese Wüstenkultur oder eine andere Kultur der Freiheit? Darauf können wir nicht, ich meine, was ist Theologie ohne Freiheit? Ich meine, die ganze Bibel handelt nur von Freiheit. Das können wir nicht aufgeben. Gleichheit, egal wie die Lösung sein wird, wir dürfen Gleichberechtigung also nicht antasten. Also Israelis dürfen nicht mehr Rechte haben als Palästinenser, Muslime dürfen nicht mehr Rechte haben als Christen. Gleichberechtigung ist etwas, was zu dieser Kultur gehört. Und Pluralismus. Und das ist für mich ganz wichtig und auch da haben die Christen eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Denn das ist einfach so, in Deutschland redet man mehr und mehr von Multikulti-Gesellschaft. Ist auch so. Ich meine, die Straßenszene ändert sich. Im Nahen Osten, die Straßenszene wird eintöniger, einfarbiger. Wir denken immer, Globalisierung, überall findet Multikulti, überhaupt nicht. Im Nahen Osten gerade genau das Gegenteil. Und deshalb glaube ich, Christen haben eine ganz wichtige Rolle zu spielen im Nahen Osten, damit dieser Pluralismus im Nahen Osten nicht nur als Idee, sondern als Menschen, als lebendige Menschen da bleiben. Fünfte Herausforderung. Wenn ich jetzt betrachte, was im Nahen Osten geschieht, merke ich, es bilden sich eigentlich zwei Blöcke. Zum einen alle ärmeren Länder der Region, die sind in einem Topf im Moment zu werfen, die haben alle Revolution. Und dann die Ölstaaten, die haben keine Revolution. Ist ja interessant. Also die Leute in Syrien brauchen Demokratie und in Ägypten brauchen Demokratie. In Saudi-Arabien brauchen keine Demokratie, sind zufrieden, scheint. Und das ist diese zwei Blöcke haben uns was zu sagen. Das heißt, was eigentlich entsteht, sind zwei Sorten von Blöcken. Der eine Block, die Leute wollen eine Demokratie, können sich aber nicht leisten. Und die anderen, sie können sich alles leisten, aber wollen keine Demokratie. Und ich glaube, dass gerade hier wir als Christen, wir müssen nochmal darüber nachdenken und wir müssen überlegen eigentlich, wie hängt Theologie, Religion und Entwicklung zusammen, dieser Dreieck. Ich glaube, darüber haben wir nicht genug nachgedacht. Und das heißt, es ist ganz wichtig, hier eigentlich also gesellschaftsrelevante Theologien zu entwickeln. Und dabei sind wir ja auch. Sechste, ich muss zum Schluss kommen, ich weiß. Sechste Herausforderung, Bildung und Entwicklung. Wie gesagt, innerhalb der nächsten 9 Jahren brauchen wir 50 Millionen neue Arbeitsstellen. Islam, die Lösung hilft überhaupt nicht. Islam wird die Lösung sein, wenn man 50 Millionen neue Arbeitsstellen schafft. Die Leute kaufen nicht mehr als nur Wörter. Aber wenn man guckt, 2050, die Zahl der Menschen im Nahen Osten wird über 1 Milliarde. Über 1 Milliarde. Wo sollen diese Menschen Essen bekommen? Wo sollen sie ihr Wasser herholen? Was sollen sie machen? Was sollen sie arbeiten? Das ist diese Herausforderung, die vor uns steht. Es vielleicht wird gar nicht so schlimm sein, weil bis 2050 braucht Europa und die USA 250 Millionen Arbeiter. Nein, das sind die Statistiken, ja. Und wo wird Europa und die USA das holen? Viele werden aus dem Nahen Osten, nicht alle, aber viele werden aus dem Nahen Osten. Und wer natürlich als Erster? Die Christen. Das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 50 Millionen Christen im Nahen Osten haben, wenn Europa und die USA 250 Millionen bräuchten, können Sie eigentlich die Entwicklung absehen, da wird alles abgesaugt. Das ist eine große Herausforderung, Immigration. Ich weiß nicht, wie wir das bewerkstelligen können. Da muss uns etwas einfallen, wie damals, also im 19. Jahrhundert mit den Schulen. Das war eine Neuerfindung. Wir müssen was Neues erfinden, das gibt es gar nicht. Aber darüber müssen wir nachdenken. Siebtens, also gerade wenn man in der Region schaut, sieht man eigentlich, wie der Fundamentalismus erstarkt wird. Natürlich, wir alle wissen über den islamischen Fundamentalismus, aber der jüdische Fundamentalismus wird nicht weniger, im Gegenteil. Heute in israelischen Schulen, im Kindergarten, die ultraorthodoxen Juden machen im Durchschnitt dort über 30% der Kinder. Und natürlich auch christlicher Fundamentalismus. Und hier glaube ich, dass wir, und das ist eine große Herausforderung, also dieser religiöse Fundamentalismus. Ich glaube, hier als Christen haben wir schon etwas anzubieten, nämlich der denkende und in der Liebe agierende Glaube. Und ich glaube, gerade als Evangelische, das ist vielleicht unser Erbe, der denkende Glaube. Das heißt, wir sagen, Religion und Denken dürfen nicht auseinandergehen. Mit dem Dämonen heute, wer in der Predigt war, das finde ich eine schöne Geschichte, weil da beginnt eben auch der denkende Glaube, dass man eigentlich versteht, was ein Zahnschmerz ist. Und wie sagte ihm da der Doktor, also jetzt hast du ihn und nicht er dich. Im Moment, die Religionen haben die Menschen, nicht Menschen haben Religionen im Nahen Osten. Ich glaube, hier können wir als Christen schon einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten, das kein anderer eigentlich leisten kann. Ich komme jetzt zum achten Punkt. Frühling in der Gesellschaft schön und gut, aber wie steht es mit Frühling in der Kirche? Also, ich fand es interessant, in Ägypten, der Papst Schnuda von der koptisch-orthodoxen Kirche, der hat ja Mubarak verteidigt, auch nachdem Mubarak sogar abgedankt hat fast. Aber es ist interessant, zum ersten Mal wurde er, der Papst, nicht der Papst in Rom, der Papst in Ägypten, wurde von den jungen Leuten in Frage gestellt. Zum ersten Mal. Es gab es nie. Was er gesagt hat, war heilig. Zum ersten Mal hatten die jungen Leute, die Christen, Mut, aufzustehen und dem Papst dort zu sagen, sehen wir anders. Das ist nicht, was du hättest sagen sollen. Ich finde, das ist eigentlich sehr wichtig. Das heißt, und ich glaube hier, wenn wir sagen, Ecclesia semper reformanda, die Kirche muss ständig in einem Prozess der Reformation sein. Ich glaube, also eine bessere Devise für diese Revolution habe ich nicht. Es hätte eigentlich in den Kirchen beginnen sollen, aber die Kirchen waren noch zu langsam, wie öfters. Und ich glaube, da, ohne dass die Kirchen von innen eine Reformation entwickeln, dürfen wir nicht predigen. Wir dürfen nur dann predigen, wenn wir das im eigenen Haus erstmal geschafft haben. Das ist für mich ganz wichtig. Die neunte, die Situation im Nahen Osten wird nicht einfach sein. Die Christen gerade dort werden eine große Belastung erleben. Ich war jetzt vorgestern mit Christen aus Homs in Syrien. Die ganze christliche Bevölkerung hat Homs, also diese Stadt in Syrien, verlassen. Alle deren Häuser inzwischen wurden total ausgeplündert. Und das ja nicht nur in Syrien. Das ist ja in mehreren Staaten der Region. Und ich glaube, hier müssen wir nochmal nachdenken, was eigentlich eine Theologie des Kreuzes bedeutet. Es ist eben nicht eine Theologie der Glorie, die alles so schön und denkt, naja, wir würden es schaffen. Es kann sein, dass wir es nicht schaffen. Und es kann sein, dass unser Weg uns eigentlich ans Kreuz führt. Aber da, denke ich, müssen wir Kreuz als Knotenpunkt auch verstehen. Was ich heute zum Beispiel im Gottesdienst sehr schön fand, war eigentlich, also mir wurde dieses Kreuz deutlich. Also da war eine Gemeinschaft zwischen den Christen in Deutschland und den Christen in Palästina. Trotz aller Druck den die Pfarrer dort und die Gesellschaft hier unterlegen waren, war dieses Kreuz als Knotenpunkt, als etwas, was Menschen verbindet. Und ich glaube, diese Verbindung zwischen den Christen des Nahen Ostens und den Christen im Ausland wird in den nächsten 10 Jahren wichtiger werden. Also das ist diese 2 Seiten des Kreuzes. Und das 10. und damit höre ich auf. Wenn ich öfters die Lage betrachte, habe ich den Eindruck, das ist fast aussichtslos. Das trifft für Palästina. Ich sehe nicht, dass die Besatzung ein Ende nehmen wird. Für die Region, ich sehe nicht unbedingt, dass Revolutionen gelingen werden. Und gerade da, und Sie kennen mich, wir haben keine andere Alternative, als eigentlich Räume der Hoffnung zu schaffen. Und nochmal Hoffnung im Sinne von Luther. Also auch wenn wir wüssten, dass die Welt eventuell zu Ende kommt, morgen, wir haben keine andere Alternative, als auch im Nahen Osten in den Garten zu gehen und Olivenbäume zu pflanzen. Und das heißt, wir müssen auch lernen, in Prozesse zu denken. Ich habe mit dem neuen Oberhaupt der evangelisch-koptischen Kirche gesprochen. Hat mich ermutigt, weil er sagt, wir dürfen die Revolutionen nicht heute schon ein Urteil fällen. Das wird vielleicht 15 Jahre dauern. Das müssen wir aushalten. Wir müssen in Prozesse denken. Das sage ich jetzt mit meinen Worten. Es ist eben nichts, wird aus diesen Revolutionen rauskommen. Nur was wir sehen heute, wird übermorgen da sein. Alles andere bleibt nur einfach eine Geblase. Danke.